So, heute ist ein bisschen frostige Stimmung bei uns in der Gemeinde, gell? Aber wir machen uns warme Gedanken und dann geht es wieder. Wir haben ja zum Glück 3 Kerzen heute anzünden dürfen, dann wird das schnell warm, das geht. Elli war ungefähr 4 Jahre alt, als wir, wie so oft vorher auch schon und auch schon danach, so als Familie zusammensaßen beim Abendessen. Und das war eigentlich ein ganz gutes Abendessen. Tanja hatte was Leckeres vorbereitet und wir saßen zusammen. Die Stimmung war gut. Aber die Elli, die schoss völlig quer. Ich weiß nicht, was sie geritten hat oder was da los war. Irgendwie, manche sagen, da sitzt ein Pups quer. Aber auf jeden Fall, das war echt schlimm. Das war echt schlimm. Die Elli, die hat sich benommen, Sachen ausgekippt und die war frech und also das volle Programm. Und mein Geduldsfaden ist zwar nicht der allerdickste, aber irgendwann reißt er auch. Naja, auf jeden Fall, die Elli leistet sich ein Ding nach dem anderen und ich wurde immer aufgewühlter und immer mehr sauer und irgendwann ist es aus mir rausgeplatzt und ich habe gesagt, Elli, wenn du noch einmal sowas sagst, dann gibt's einen Popoklatsch. Und das werde ich nie mehr vergessen. Die Elli guckt mich mit großen Augen an, hebt ihre Hand und sagt, Papa, lass mein Popo aus dem Spiel. Papa, lass mein Popo aus dem Spiel. Hey, als ganze Familie, wir lagen fast unterm Tisch. Wir haben uns kaputt gelacht. Die ganze Wut und der Zorn und das Genervte, das war verflogen. Dieser kleine Zwerg, die hat eine Redewendung benutzt, von der sie überhaupt keine Ahnung hatte, zum perfekt richtigen Zeitpunkt, mit der perfekten Mimik, mit der perfekten Körperhaltung, in der genau richtigen Situation. Die Grammatik, die Syntax, alles passte einwandfrei bei ihr zusammen und sie haute so einen Spruch raus, von dem sie überhaupt keinen Schimmer hatte, was der überhaupt bedeutet. Alles passte, aber sie hatte wie überhaupt keine Ahnung, was sie da gerade sagte. Ein Stück weit, liebe Leute, geht es mir heute Morgen genauso. Wenn wir darüber sprechen wollen, Gott redet, wir haben einen kommunizierenden Gott, dann fühle ich mich so ein bisschen wie die Elli damals bei uns beim Abendessen. Ja, wir können uns schlaue Gedanken machen aufgrund des Wortes Gottes. Ja, Gott offenbart sich selber und zeigt uns viel über sein Reden. Aber um ganz ehrlich zu sein, habe ich das Gefühl, als hätte ich eigentlich überhaupt keine Ahnung, wovon ich da rede. Als wäre ich eigentlich anmaßend, mir so ein Predigtthema auszusuchen, Gott redet. Und trotzdem wollen wir uns gemeinsam auf diese Entdeckungsreise machen. Gott redet. Und bereits im 3. Vers der Bibel, 1. Mose Kapitel 1, Vers 3, wird uns berichtet, dass Gott redet. Dort heißt es, und Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Gott redet. Und dann ein paar Verse weiter wird uns erzählt und berichtet, wie Gott den Menschen schafft. Und er sagt, ich will ihn machen in unserem Bild, uns ähnlich, also diese Ebenbildlichkeit Gottes kommt dort zum Vorschein. Und wir können aufgrund des Zusammenhangs uns fragen, ja was beinhaltet denn diese Ebenbildlichkeit Gottes? Das erste ist natürlich, was er sagt, es ist ein Herrschaftsauftrag. Der Mensch hat den Auftrag zu herrschen, sich die Erde untertan zu machen, wie es dort heißt. Dann befähigt er den Menschen, schöpferisch tätig zu sein. Wir können Kinder bekommen. Und das ist was Großartiges. Das ist ein Privileg, das ist ein Geschenk. Auch das hat mit der Ebenbildlichkeit zu tun. Und dann, und das gehört genauso dazu, ist es die Fähigkeit zur Kommunikation. Das gehört zur Ebenbildlichkeit Gottes dazu. Das, was wir als Menschen gemeinsam haben mit Gott. Wir dürfen auf eine Art und Weise kommunizieren, wie das sonst kein Lebewesen auf diesem Planeten kann. Deswegen ist Lüge, wenn das schon mal aufgefallen ist, in der Bibel nicht einfach nur ein Kavaliersdelikt, so eine Bagatelle, die man irgendwie abtun kann. Lügen, die Unwahrheit sagen, also Kommunikation zu missbrauchen, ist für Gott eine absolut ernstzunehmende Sache. Gott ist ein Gott, der redet, der kommuniziert. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der redet. Und das finde ich so gewaltig. In der Bibel begegnet uns zum Beispiel, irgendwie tut's nicht. Hast du das Fenster aktiviert, Manuel, vom PowerPoint? Aber das funktioniert nicht. Warte, ich mach's. Ich weiß es nicht. Dann musst du mir helfen. Ich sag dir sonst immer Bescheid. Oder geht's jetzt auch nicht? Okay. Sonst starte die doch gerade einfach neu oder so. Wir machen es zu Fuß. Da ist es, jawohl. Psalm 115, ich wollte Zeit sparen. Deswegen habe ich die Texte zum Teil auf die PowerPoint gelegt. Psalm 115, die Verse 4 und 5. Die Götzen der fremden Völker hingegen sind Figuren aus Silber oder Gold, ein Machwerk von Menschenhand. Ein Mund haben sie, doch sprechen können sie nicht. Augen haben sie, sehen aber nichts. Was dieser Bibeltext uns zeigt, ist, dass die Kommunikationsfähigkeit Gottes ein Merkmal für seine Lebendigkeit ist. Das macht ihn zu einem lebendigen Gott, weil er reden kann. Die alle anderen Götzen und Figuren sind eben tote Machwerke von Menschenhand. Nein, wir haben es mit einem Gott zu tun, der redet. Und dieses Reden Gottes begegnet uns in der Bibel als Offenbarung seines Willens, Gerichtsworte, Prophezeiungen. Gott spricht Berufungen aus, Botschaften, Anweisungen, Ermahnungen, Warnungen, Ermutigungen, all das. Die ganze Bibel ist doch vollgestopft vom Reden Gottes. Von der ersten bis zur letzten Seite, wenn wir dieses Buch in die Hand nehmen, begegnen wir einem Gott, der redet, der sich mitteilt und der das auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen macht. Er bedient sich da alle möglichen Mitteln. Und zwar Träume, wie zum Beispiel bei dem Pharao, mit dem Josef zu tun hatte. Visionen, wie bei Petrus oder Paulus, hörbare Stimme, wie bei der Taufe von Jesus, ganz normale Umstände im Alltag, wo zum Beispiel der König Saul ganz verzweifelt dem Propheten Samuel ihn festhalten will, dass er nicht weggeht. Und in dem Moment reißt der Mantel, ein Stück vom Mantel vom Samuel, reißt ab. Und Samuel interpretiert diese Begebenheit und sagt, genau so hat Gott das Königtum von dir weggerissen, genauso wie du jetzt hier ein Stück vom Mantel weggerissen hast. Eine ganz normale Situation wird plötzlich zu einer Botschaft von Gott. Gott redet durch ganz normale geschichtliche Entwicklungen. Als die Assyrer an die Macht kamen zum Beispiel und dann abgelöst wurden von den Babyloniern, dann interpretieren die alttestamentlichen Propheten das und sagen, Gott erweckt gerade seinen Diener Babylon, um euch zu erziehen, liebe Israeliten. Also eine, wir würden sagen, aus historischer Sicht normale geschichtliche Entwicklung wird plötzlich zu einem Reden Gottes. Und all diese Berichte davon zusammengefasst haben wir in diesem Buch. Und das ist wiederum das Reden Gottes. Die Bibel ist das Reden Gottes. Um zu sehen, wie Gott redet und wie unglaublich tief existenziell wir auf dieses Reden Gottes angewiesen sind, zeigt ein Blick in die Apostelgeschichte. Wenn wir in die Apostelgeschichte hineinschauen, 27 von 28 Kapiteln sind vollgestopft mit dem Reden Gottes. Ich gebe euch mal einen ganz kleinen Überblick über die ersten 10 Kapitel. Kapitel 1. Jesus erscheint nach seiner Auferstehung seinen Jüngern und wird vor ihren Augen in den Himmel aufgenommen. Sie folgen nicht seinen Anweisungen, und also wieder nach Jerusalem zu gehen, sondern bleiben stehen und gucken nach oben in den Himmel. Plötzlich sind zwei Engel bei ihnen, die ihnen sagen, hey, was starrt ihr Jesus hinterher? Er wird genauso wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel fahren sehen. In Kapitel 2 begegnet uns Wind und Feuerzungen, die sich auf die Gläubigen setzen. Sie beginnen in verschiedenen Sprachen zu reden und verstehen das als eine Erfüllung der Prophezeiung aus Joel Kapitel 3. In Kapitel 3 wird ein Lahmer von Petrus und Johannes am Tempel geheilt und er springt und singt und lobt Gott, weil er gerade wieder gehen kann. Kapitel 4 verteidigt sich Petrus vor dem Hohen Rat. Er hat keine Chance, eine Predigt oder Verteidigungsrede irgendwie aufzuschreiben, sich Gedanken zu machen. Und dadurch erfüllt sich das, was Jesus gesagt hat, dass wir uns keine Sorgen darüber machen sollen, wenn wir unseren Glauben verteidigen sollen. Das ist ein Live-Beispiel hier in Kapitel 4, was das bedeutet, wenn der Heilige Geist so eine Rede inspiriert. In Kapitel 5 sagt Petrus den Tod von Hananias und Sapphira voraus und ein Engel befreit genau diesen Petrus aus dem Gefängnis. In Kapitel 6 wird uns Stephanus vorgestellt mit den Worten, er vollbrachte große Wunder und Zeichen. In Kapitel 7 der Apostelgeschichte wird Stephanus gesteinigt und kurz bevor er stirbt, bekommt er eine Vision zur Ermutigung, wie Jesus neben dem Thron des Vaters steht und ihn sieht, anschaut. In Kapitel 8 beruft ein Engel den Evangelisten Philippus von einer Erweckung weg und beauftragt ihn, auf eine einsame Straße zu gehen. In Kapitel 9 erscheint Jesus dem Saulus bzw. Paulus auf dem Weg nach Damaskus und beruft ihn für seinen Dienst. Niemand anders konnte Jesus sehen, nur Paulus selbst. In Kapitel 10 wird uns Cornelius vorgestellt, ein römischer General und Hauptmann, der in einer Vision mitgeteilt bekommt, er soll doch bitte Boten zu Petrus schicken, ihn einladen in sein Haus, er wird ja die weiter unterrichten, was Gott angeht und wie sie zu Gott finden können. Petrus in dieser Zeit ist bei einem Gerber in einer Stadt auf dem Dach am Beten, bekommt auch eine Vision, in der er mehrmals gesagt bekommt, er soll das, was Gott für rein erklärt, nicht für unrein halten und gemeint ist, er soll mitgehen zu Nichtjuden, weil ihnen genauso das Evangelium zugänglich gemacht werden soll wie den Juden selbst. Das sind nur die ersten 10 Kapitel der Apostelgeschichte. Und wer das liest, der muss sagen, Gott redet auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Wer die Apostelgeschichte so liest, stellt fest, die Gemeinde könnte nicht geboren werden ohne das Reden Gottes und sie könnte nicht überleben ohne das Reden Gottes. Und genau das Gleiche gilt doch für uns heute auch. Ohne das Reden Gottes überleben wir nicht. Ohne das Reden Gottes kommen wir nicht über die Runden. Wir brauchen das Reden Gottes. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn du so ähnlich tickst wie ich, dass wir an dieser Stelle einen automatischen Filter eingebaut haben. Ein automatisches Sieb, das uns eigentlich sagt, ja, Gott redet und das ist auch gut so. Und ich bin so froh, dass wir die Bibel haben, denn darin redet Gott. Und da möchte ich dir sagen, ja, das stimmt. Gott redet durch dieses Wort, aber Gott redet auch außerhalb dieses Wortes. Gott redet auf so vielen Ebenen, auf so vielen Kanälen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der ein oder andere jetzt gerade so eine gewisse allergische Reaktion in seinem Körper spürt und das Gefühl hat, hier möchte jemand dem Wort Gottes irgendwie seinen Platz und seiner Vorrangstellung streitig machen. Das möchte ich nicht. Aber ich kenne dieses Argument, mit dem man sagt, nein, Gott redet nur durch dieses Buch, durch die Bibel. Und ich möchte ein einziges Argument herausgreifen, das mir immer und immer wieder begegnet. Und zwar, und das dürfen wir gerne mit aufschlagen, aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 13, die Verse 8 bis 10. 1. Korinther 13, die Verse 8 bis 10. Ich habe gute Augen, das ist kein Problem. Dort heißt es, die Liebe vergeht niemals. Prophetische Eingebungen werden aufhören. Das Reden in Sprachen, die von Gott eingegeben sind, wird verstummen. Die Gabe der Erkenntnis wird es einmal nicht mehr geben. Denn was wir erkennen, ist immer nur ein Teil des Ganzen. Und die prophetischen Eingebungen, die wir haben, enthüllen ebenfalls nur einen Teil des Ganzen. Und jetzt kommt dieses Argument, eines Tages aber wird das sichtbar werden, was vollkommen ist. Dann wird alles Unvollkommene ein Ende haben. Warum das ein Argument ist, dass Gott nur durch die Bibel redet? Man sagt dann an dieser Stelle, wenn das Vollkommene da ist, und das identifiziert man als die Bibel. Das Vollkommene, das ist die Bibel, und deswegen werden verschiedene Dinge aufhören, die hier ebenso genannt sind. Und dieses Argument höre ich immer und immer wieder, aber dieses Argument ist in dem Zusammenhang nicht haltbar. Mit dem Vollkommenen kann niemals die Bibel gemeint sein. Denn, und jetzt nehmen wir Vers 12 dazu, jetzt sehen wir alles nur wie in einem Spiegel und wie in rätselhaften Bildern. Dann aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Wenn ich jetzt etwas erkenne, erkenne ich immer nur einen Teil des Ganzen. Dann aber werde ich alles so erkennen, wie Gott mich jetzt schon kennt. Mit diesem Zeitpunkt dann aber kann nicht die Bibel gemeint sein, denn wenn die Bibel gemeint wäre, dann würde das ja schon jetzt zutreffen. Seid ihr noch mit mir? Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Dann würde das zutreffen, dass wir jetzt die volle Erkenntnis hätten. Dann würde das zutreffen, wie es hier beschrieben ist, dass ich erkenne, so wie ich erkannt worden bin, nämlich voll und ganz, wie von Gott. Damit kann nicht die Bibel gemeint sein, denn wer würde behaupten, dass wir jetzt in dieser Zeit so erkennen, wie es hier beschrieben wird? Nein, wir ringen immer wieder um Erkenntnis. Wir sind angewiesen auf Gottes Reden. Deswegen kann dieses Argument aus dieser Stelle nicht dafür gebraucht werden, dass Gott aufgehört hat, auf verschiedenen Wegen zu sprechen, seitdem die Bibel abgeschlossen ist. Nein, Gott redet. Und wir brauchen Gottes Reden. Liebe Freunde, wir sind so dermaßen angewiesen auf Gottes Reden, dass wir niemals ohne dieses Reden überleben könnten. Unser Leben als Christ, unsere Lebendigkeit hängt vom Reden Gottes ab. Ich habe euch einige Bilder mitgebracht, die Bibel verwendet, aus den Psalmen, die das ausdrücken. Wenn Gott sein Reden zurückhält, dann heißt es in Psalm 42, Vers 2 und 3, wie der Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so lechzt meine Seele nach dir, o Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, ja, nach dem lebendigen Gott. Wann endlich werde ich wieder zum Heiligtum kommen und dort vor Gottes Angesicht stehen? Da ist jemand, der Gottes Reden vermisst, der erlebt, wie es sich anfühlt, wenn Gott sein Reden zurückhält. Und ich muss sagen, ich kenne dieses Bild so gut. Wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser, wenn er ausgetrocknet ist, wenn er Durst hat, wenn er nach Wasser schreit. So schreit manchmal auch meine Seele, wenn ich das Gefühl habe, Gott hält sein Reden zurück. Die Gemeinschaft ist nicht mehr so da. Oder Psalm 63, Vers 2. Gott, mein Gott bist du, dich suche ich. Wie ein Durstiger, der nach Wasser lechzt, so verlangt meine Seele nach dir. Mit meinem ganzen Körper spüre ich, wie groß meine Sehnsucht nach dir ist. In einem dürren, ausgetrockneten Land, wo es kein Wasser mehr gibt. Vielleicht steckst du gerade jetzt selber genau in dieser Situation. Vielleicht steckst du da drin und hast das Gefühl, ich habe Durst nach dem Reden Gottes. Ich habe so Durst nach dem Reden Gottes. Ich will ihn wieder spüren. Ich will, dass er mein Herz anzündet. Ich will seine Hand in meinem Leben erleben. Soll ich dir was sagen? Dann erlebst du bereits Gottes Reden. Denn er ist es, der diese Sehnsucht in uns ja erst erzeugt. Wir sind so abhängig von ihm, dass sogar in dem Bewusstsein, dass wir ihn brauchen, schon er voll seine Finger im Spiel hat. Und diese Sehnsucht in uns erzeugt. Aber das kann hart sein. So empfinden das die Psalmisten. Die sagen, ich stecke wie in einer Wüste. Hier gibt es nicht einen Tropfen Wasser. Hast du das mal erlebt, wenn du nichts zu trinken hattest? Ich habe das mal in Kasachstan erlebt, in Kasachstan gibt es endlose Weiten. Das ist ja ein riesiges Land. Ich habe da ein Praktikum gemacht und ich glaube, in Telemeli wird das wahrscheinlich ähnlich so sein. Wenn du in Guinea meine ich, wenn die Sonne brennt und es ist einfach nur heiß und du hast nicht genug Wasser dabei, die Zunge klebt so, die Lippen werden trocken. Ja, du versuchst irgendwie die Spucke im Mund zu sammeln, um irgendwie Flüssigkeit noch in deinen Mund hineinzubringen. Aber das ist alles weg. Das ist wie staubtrocken. Die Zunge klebt. Schaut, genauso kann es sich anfühlen, wenn Gott sein Reden zurückhält. Und so beschreibt der Psalmist hier. Und er drückt damit aus, ich bin angewiesen auf dein Reden. Ich bin so angewiesen auf dein Reden. Oder Psalm 119, Vers 162. Dann, wenn Gott redet, ich freue mich über dein Wort wie jemand, der reiche Beute macht. Der reiche Beute macht. Das kann überall da sein, wo Gott redet. Dann ergreift mich so eine heilige Ehrfurcht und ich merke, Gott redet zu mir. Hier ist Gott gerade dran. Das ist so beeindruckend. Ich möchte euch erzählen, wie Gott vor kurzem in unsere Familie hineingesprochen hat. Seit Anfang des Jahres oder seit dann klar wurde, dass wir die Stelle wechseln müssen und so die ganzen Bewerbungsverfahren losgingen, dann habe ich angefangen, mit den Kindern am Abend immer wieder zu beten für diesen ganzen Prozess und das, was auf uns zukommt. Und dann, ich kann mich noch, das war super, dann waren wir am Abend wieder zusammen, die hatten so ein Etagenbett, Mia und Lena und dann noch Ellie, die lag da so quer und ich kniete so mit den Kindern zusammen, die waren in ihren Betten und wir redeten über den Wechsel. Und dann habe ich gesagt, so Kinder, und jetzt beten wir, dass Gott das alles gut lenkt. Ja gut, okay. Und ich kniete mich hin und habe die Augen zugemacht und habe angefangen zu beten. So, Herr Jesus, du siehst, bald steht sehr wahrscheinlich ein Wechsel an und ja, wir brauchen ja auch einen Ort, wo wir wohnen können. Zeig du uns doch eine gute Wohnung, in die wir einziehen können. Dann unterbrach mich Lena und sagte, ein Haus. Papa, wir wollen ein Haus. und ich hatte die Augen noch so zu. Theologisch ist das vertretbar, Moment. Okay, ja, Herr Jesus, doch, also in Haus wäre so gut. Und dann unterbrach mich Mia. Ein Garten. Papa, wir wollen einen Garten. Und ich sage, ja, Herr, und also in Garten wäre schon wirklich klasse. Dann meldete sich die Kleine wieder. Ein Grill. Papa, du wünschst dir doch einen Grill, den man dann auf die Terrasse stellen kann oder so. Und ich so, ja, okay, Herr Jesus, ein Grill wäre natürlich auch noch gut. Und ich merkte, oh, die Liste wird immer länger. Und wir haben so gebetet, okay, Amen, irgendwann war dann auch Schluss. Und so haben wir gebetet. Und dann haben wir begonnen, nach Wohnungen zu suchen, als dann klar war, wo wir hingehen werden, in der Schlag. Die Wohnungen waren sehr, sehr teuer, die Größe, die wir als Familie brauchen. Und dann haben wir nach Häusern geguckt. Und ich habe gemerkt, dass der Markt, der Immobilienmarkt, total verrückt spielt. Die sind wahnsinnig teuer, die Häuser. Und es gibt so viele Interessenten, dass ich, wenn ich einen Tag, nachdem das Inserat im Internet war, angerufen habe, Häuser bereits schon reserviert und versprochen waren. Bereits ein Tag. Und ich kann ja nicht einfach mal eben 500 Kilometer fahren, um mir ein Haus anzugucken. Und so ging das einmal, ein Haus nach dem anderen, war einfach vor der Nase weg. Und dann kam ein Haus ins Internet und wir haben uns sofort gemeldet und die haben gesagt, ja, ist noch zu haben, ist okay, Sie können es besichtigen kommen. Ich sage, ja, das ist ein Problem, wir können nicht besichtigen, was sollen wir machen? Ich sage, kann ich meinen Bruder schicken? Nein, mit Verwandten machen wir keine Besichtigungstermine ab. Ja, was soll ich denn machen? Und dann habe ich denen unsere Situation nochmal geschildert und dann irgendwann, ja gut, tatsächlich, mein Bruder durfte sich das Haus angucken, hat er sich das angeguckt und hat gesagt, ja, das ist gut, du kannst zuschlagen. Und dann habe ich gesagt, ja, dürfen wir es besichtigen kommen, wir können aber erst nächste Woche. Ja, ich merkte schon am Telefon so eine Pause, ja gut, Sie dürfen kommen. Und dann kamen wir dahin, haben uns das Haus angeschaut, ohne Makler, was ja immer noch ganz viele Kosten verursacht. Wir sind weit unter dem, was wir dachten, was wir hätten ausgeben müssen. Und so gehen wir durch dieses Haus und wir merken, jawohl, das passt. Das ist ganz in der Nähe der Gemeinde, im gleichen Ort. Und dann sitzen wir zusammen und die sagen, ja, möchten Sie das jetzt oder nicht? Und dann sagen wir, ja, wir würden das gerne kaufen. Auf einmal sagt die Frau, also Sie müssen wissen, das ist für mich etwas ganz Verrücktes, was hier gerade passiert ist. Ja, wieso denn, fragen wir zurück. Und sie meint, schauen Sie, es waren um die 100 Interessenten an diesem Haus. 100 Interessenten. Leute haben uns mehr Geld geboten für dieses Haus, weil sie es einfach kaufen wollten. Weil sie einfach ihr Geld irgendwohin investieren mussten. Aber wissen Sie was? Wir haben einfach gespürt, Sie sollen das kriegen. Meine Frau bekam Tränen in den Augen. Und dann sagte ich, ja, ich habe schon eine Vermutung, warum Sie das gespürt haben, dass wir das kriegen sollen. Wissen Sie, es beten viele Leute und wir haben auch mit unseren Kindern schon mehrmals dafür gebetet, dass wir einen Ort haben, wo wir wohnen können. In Zukunft. Und dann bekam die Verkäuferin Tränen in den Augen und sagte, wissen Sie was? Ich muss zugeben, wir haben eigentlich eine Vergangenheit in der Gemeinde, wo Sie Pastor werden wollen. Wir sind dort zum Kids-Treff gegangen, zur Jungscha, zur IG und haben dann irgendwann dem Glauben den Rücken zugekehrt. Und dass Sie jetzt das Haus kaufen, das ist für uns irgendwie ein bisschen verrückt. Für mich ist das ein Reden Gottes. Was für ein Geschenk. Das ist ein Riesengeschenk. Gott redet. Was sagt mir das? Gott sagt, ich kümmere mich um euch. Natürlich hätte uns auch eine Wohnung geben können, aber das ist ein Haus mit einer Terrasse, wo ich einen Grill hinstellen kann. Da ist ein Wintergarten dran, außen eine Doppelgarage. Leute, eine Doppelgarage. Und ihr wisst, ich schraube auch gern am Auto mit einer Grube, wo ich das Auto reparieren kann. Das ist für mich das Highlight des ganzen Hauses, eine Grube in der Garage, wo ich am Auto arbeiten kann. Das ist der Hammer. Gott redet. Und Jesus macht das ganz, ganz klar bei seiner Versuchung. Matthäus Evangelium Kapitel 4. Da sagt er in Vers 4, der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Wir leben davon. Das sind wie zwei Zutaten. Immer wenn du eine Zutat davon weglässt, ist der Tod im Spiel. Wenn du die Brotseite weglässt, ja, dann stirbst du. Dein Körper stirbt. Wenn wir das Wort Gottes ignorieren und nicht haben und nicht hören können, ja, dann sterben wir innerlich, geistlich. Wir sind abhängig vom Reden Gottes. Und das ist so gut, weil Gott so klar und so massiv und so tief zu uns reden kann. Ich möchte das mehr erleben. Jack Dare erzählt in seinem Buch, das ich wärmstens empfehlen kann, überrascht von der Stimme Gottes. Ich habe es dabei, wer sich das gerne irgendwie mal anschauen möchte, kann das gerne tun. Und er erzählt eine Geschichte, wo ich sage, davon möchte ich mehr erleben. Er erzählt, wie er gerufen wird zu einem Teenager-Gottesdienst. Und er steht vor den Teenagern und er ist Professor für Altes Testament, also ein rechter Brain. Und die dürfen ihn fragen, was sie wollen über die Bibel. Er beantwortet so ihre Fragen. Und die hören so gelangweilt zu und dann ist er irgendwann fertig. Neben ihm ist der Leiter dieser Teenager-Gruppe und er sagt auf einmal, Julia, ich glaube Julia hieß sie, Julia, Gott möchte dir etwas sagen. Du bist nicht schuld an den Problemen, die zu Hause gerade sind. Und setzt sich wieder hin. Dieser Jack Dare, der da gerade sein geballtes Bibelwissen präsentiert hat, sagt, ja, das gibt's ja überhaupt nicht. Was ist denn hier gelaufen? Und dann nach diesem Gottesdienst holt er diese Julia zu sich und sagt, Julia, jetzt musst du mir erzählen. Kannst du irgendwas damit anfangen, was dieser Teenie-Leiter gerade gesagt hat? Und sie bricht völlig in Tränen aus und sagt, ja, meine Eltern lassen sich gerade scheiden und ich habe das Gefühl, ich bin schuld. Schaut, was Gott mit dieser einen Aussage gemacht hat. Und Jack Dare erzählt das in seinem Buch so wunderbar und sagt, wie gut, wie schön er konnte diesem Kind mit einem einzigen Satz die Schuldgefühle für die Trennung ihrer Eltern nehmen, die vielleicht über Jahrzehnte sie terrorisiert hätten und sie fertig gemacht hätten und sie lahmgelegt hätten. Er konnte mit einem einzigen Satz diese Schuldgefühle beseitigen. Ich wünsche mir das so sehr, dass wir das mehr haben. Ich wünsche mir das in der Seelsorge. Ich wünsche mir das, dass wir hier im Gottesdienst das erleben. Das würde ich mir so wünschen, dass Gott klar und deutlich spricht. Ja, ich weiß, Gott redet auch durch die Bibel. Natürlich tut er das. Aber schaut, wir brauchen auch den Heiligen Geist und wir brauchen Gottes Reden, damit das geschriebene Wort zum gesprochenen Wort Gottes in unserem Herzen wird. Im Johannesevangelium Kapitel 5, Vers 39 sagt Jesus zu den Pharisäern, ihr erforscht die Schriften und ihr sucht darin, das ewige Leben zu finden. Aber sie sind es, die von mir zeugen, die mich bezeugen, also Jesus selbst. Mit anderen Worten, man kann dieses Buch rauf und runter lesen und an Jesus vorbeigehen. Deswegen muss das geschriebene Wort zum gesprochenen Wort Gottes in meinem Herzen werden. Das ist unbedingt wichtig und unbedingt nötig. Wir brauchen Gottes Hilfe, dass sein Wort zum gesprochenen Wort in uns wird. Gott redet. Streckst du dich danach aus? Ist dir das wichtig? Ich weiß, dass ich jetzt ein Riesenfass aufgemacht habe. Und das Ziel meiner Predigt heute war, in dir und in mir diese Sehnsucht zu betonieren, dass wir uns ausstrecken nach Gottes Reden, dass wir das suchen. Vielleicht bist du jetzt total verunsichert und sagst, ja, jetzt das, was du gesagt hast, das führt ja total in in die Subjektivität. Das führt uns ja total da hinein in diese Gefühlsebene, was ist Gottes Reden und so weiter. Wie kann ich das denn lernen, Gottes Reden zu verstehen? Denn in unserem Inneren kämpft nicht nur Gottes Stimme um Aufmerksamkeit. Da ist unsere eigene Stimme, es gibt den Widersacher Gottes und dann gibt es die Welt, die sehr, sehr laut um Aufmerksamkeit schreit in unserem Inneren. Wie kann ich denn erlernen, die Stimme Gottes zu hören? Und auch das wäre wieder Stoff und Material für eine ganze Predigtserie. Aber ich möchte uns auf eine einzige Sache in diesem Zusammenhang aufmerksam machen. Geht mit mir bitte zum Johannesevangelium, Kapitel 15, den Vers 15. Johannes 15, Vers 15. Dort heißt es: Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Das sind einer der schönsten Aussagen, die mir begegnet sind. Ich nenne euch nicht mehr Diener, sondern Freunde. Und was geht damit zusammen? Denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Das Reden Gottes geschieht zu seinen Freunden. Eine Vertrautheit. Blättert mit mir ein paar Seiten zurück zu Johannes Kapitel 10, die Verse 2 bis 5. Da zeichnet Jesus für diese Vertrautheit ein ganz wunderbares Bild. Der Hirte geht durch die Tür zu den Schafen. Ihm macht der Wächter auf und auf seine Stimme hören die Schafe. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er dann alle Schafe, die ihm gehören, hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden werden sie nicht folgen. Sie laufen vor ihm davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. Warum folgen die Schafe dem Hirten? Weil sie seine Stimme kennen. Und was ist vorher passiert? Er hat sie bei ihrem Namen gerufen. Und das ist in der Bibel eine ganz spezielle Formulierung, die Gott gebraucht im Alten Testament, wo er das Volk Israel berufen hat. Sagt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, wir gehören zusammen. Wer Gottes Reden hören möchte und wer Gottes Reden unterscheiden möchte von den ganzen anderen Stimmen, die um unsere Aufmerksamkeit kämpfen, der sollte in die Freundschaft zu Gott investieren. Der sollte ein Freund Gottes werden. Und das ist nicht schwer. Das ist nicht schwer. Wie entsteht Freundschaft? Und ich möchte euch das am Beispiel meiner besten Freundin erzählen, die zum Glück auch meine Frau geworden ist. Wie entsteht Freundschaft? Indem man Zeit miteinander verbringt. Indem man miteinander redet. Miteinander Dinge erlebt. Indem man miteinander Vertrauen aufbaut, indem man miteinander durch schwierige Zeiten geht und erlebt, wir halten aneinander fest. Wir sind uns treu. So entsteht Freundschaft. Und dann kann ich manchmal in einer Unterhaltung auf einmal fange ich an zu schmunzeln, weil ich ganz genau weiß, wie Tanja jetzt reagiert hätte. Warum? Weil ich sie kenne. Weil ich sie kenne und wenn dann Gottes Reden zu mir kommt und ich soll das beurteilen, ist es Gottes Reden oder nicht, dann kann ich sagen, ich kenne doch meinen Jesus. Das klingt ganz nach ihm. Und das brauchen wir. Ja, wir brauchen auch die Hilfe von Geschwistern, die Hilfe der Gemeinde als zur Interpretation. So hat Gott das gewollt. Wir brauchen die Bibel. Das ist unser Fundament und unsere Basis. Überhaupt nichts dran zu rütteln. Aber die Freundschaft zu Jesus ist das engste und wichtigste und stärkste Erkennungszeichen, ob Gott redet oder nicht. Ob das die Stimme Gottes ist oder nicht. Die Freundschaft zu ihm. Mich wundert es so, und ich habe erlebt, wie Leute zu mir gekommen sind und die haben gesagt, ja, Gott hat mir gesagt so und so und so. Und ich schaue auf ihr Leben und ich erkenne nichts von einer Freundschaft zu Gott. Und ich sage, wie kannst du Gottes Stimme unterscheiden von all den Stimmen in deinem Inneren, wenn du ihn nicht kennst, wenn du Jesus nicht kennst? Das schließt sich gegenseitig aus, das wird niemals funktionieren. Ich möchte abschließen mit einem Gedanken. Vielleicht denkst du, sitzt du jetzt hier und sagst, aber ich habe Gottes Reden so noch nie gehört. Irgendwie ist mir das fremd. Ich möchte das gerne. Ich möchte, dass Gott redet. In mein Leben hineinspricht. Aber irgendwie habe ich das noch nie gehört. Dann möchte ich dich, und wir sind ja im dritten Advent, auf einen Text aus Hebräer 1, Vers 1 und 2 aufmerksam machen. Viele Male und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Der Sohn ist der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge. Durch ihn hat Gott die ganze Welt geschaffen. Wenn du auf Jesus Christus schaust, dann hörst du das lauteste Reden, das Gott jemals in die Geschichte hineingepflanzt hat. Es ist die lauteste Stimme, die dir jemals begegnen wird. Es ist die klarste Aussage Gottes in deinem Leben. Er hat durch Jesus Christus gesprochen. Und was sagt dir das? Römerbrief, Kapitel 5. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das ist die lauteste Botschaft, die es jemals gibt. Gott redet am lautesten durch seinen Sohn Jesus Christus. Und ich möchte dich einladen, dass du dich ausstreckst nach diesem Reden Gottes. Ich möchte dich einladen, dass du nicht nachgibst und dass du beginnst, ihn zu bitten. Und wenn du das bereits tust, dass du dranbleibst, ihn zu fragen, rede du, schreib dein Wort in mein Herz. Herr Jesus, ich möchte durch dieses Buch dir begegnen. Ich will dich sehen. Herr Jesus, ich möchte die Freundschaft zu dir vertiefen. Ich möchte eine neue Vertrautheit mit dir erleben, damit ich in der Lage bin, dein Reden zu verstehen. Herr Jesus Christus, du bist ein redender Gott und wir sind angewiesen auf deine Stimme. Herr Jesus, wir können nicht leben ohne dein Reden. Und so möchte ich jetzt bitten für uns als ganze Gemeinde, für jeden Besucher, für mich persönlich, Herr Jesus, dass du redest. Dass deine Worte uns ins Herz geschrieben werden. Herr Jesus, ich bete, dass du eine Sehnsucht in uns entzündest, die nicht so einfach ablöscht, die nicht einfach vergeht. Schenke uns einen heiligen Hunger und Durst nach deinem Reden. Amen.